Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast. Und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion zu Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit.
Glück auf, hier sind wir wieder. Die Pinkelpause ist beendet und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs mit Ralf Fährmann.
Ralf, jetzt haben wir deine Karriere so ein bisschen Revue passieren lassen. Gibt's Dinge in deiner Karriere, wenn du mal rückblickend betrachtest, die du bereust oder die du heute anders machen würdest?
Anders machen nicht, glaube ich. Ich weiß nicht. Also das Erste, was mir so kam, vielleicht ab und zu mal mehr so einfach auf die Lippe beißen oder auf die Zunge beißen und nicht so das sagen, was man gerade denkt. Aber ich muss dazu sagen, ich bin vom Typ her so, ich bin eigentlich ruhig, aber wenn ich gefragt werde, dann sage ich immer meine ehrliche Meinung. Und auch wenn ihr dem Gegenüber vielleicht ein bisschen aufstoßen sollte, aber so kann ich für mich immer sagen, hey, ich kann immer rein gewissens in den Spiegel gucken und das ist, glaube ich, jetzt gerade nach der Karriere für mich auch das Schönste. Ich hatte viele Ups, viele Downs, aber ich bin immer meiner Linie treu geblieben. So, also deswegen bereue ich jetzt eigentlich nichts.
Gute Einstellung.
Muss aber auch, glaube ich, haben, ne?
In dem Geschäft wahrscheinlich ja. Schon. Ne?
Brauchst du ein dickes Fell. Sollte man, aber ist nicht die Regel auf jeden Fall.
Das glaube ich.
Jetzt hast du selber gesagt, du hattest viele Ups, viele Downs. 2013, 14 war das um den Dreh. Da standest du kurz vor einer Nominierung bei der Nationalmannschaft. Wenn man das jetzt auch mal abgesehen von der Fanbrille sieht, verdient war. Die Statistiken und deine Leistung über die Jahre haben für sich gesprochen. Gab es damals schon Kontakt zum Bundestrainer und wieso ist es am Ende nichts geworden?
Also Kontakt gab es nie. Weder zum Bundestrainer noch zum Bundestorwarttrainer, wenn man das so betiteln darf. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, dass ich echt richtig gut performt habe, einfach einen guten Lauf hatte. Und ich glaube auch, dass ich es zu dem Zeitpunkt verdient hätte. Wenigstens, wenn es bloß ein Freundschaftsspiel gewesen wäre, oder einfach dabei zu sein. Ich will es jetzt auch nicht darauf schieben, aber ich glaube, dass wir in der Region Schalke vielleicht auch nicht so ein gutes Ansehen hätten. Vielleicht, wenn ich bei Freiburg gespielt hätte, wäre das vielleicht was anderes gewesen zu der Zeit.
Das Gefühl hat man aber wirklich öfter, ne? Ja, dass Spieler von Schalke in der Nationalmannschaft eher nicht.
Also ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, unsere blau-weiße Brille ist, wodurch wir das so sehen. Aber ich glaube halt einfach, dass Schalke zieht halt einfach auch so einen Rattenschwanz mit, selbst bei den Spielern. Ist einfach so. Der kann positiv sein, der kann aber auch negativ sein. Und gerade wenn du jetzt in einer Region wie Freiburg, Hoffenheim bist, ich will den Verein nicht so nahe treten, aber da interessiert es jetzt nicht ganz so viele Leute, zumindest national gesehen, wie das ist, dass man da einfach ruhiger arbeiten kann, ruhiger das macht, nominieren kann, auch mit den Vereinsangehörigen ruhiger sprechen kann, im Austausch besser ist, weil Schalke ist ja schon sehr, sehr emotional, positiv wie im Negativen. Ne? Und dann ist so eine Kommunikation und Aussprache immer sehr, sehr schwierig, glaube ich.
Du sagst selber, du hast es verdient gehabt, wenigstens ein Freundschaftsspiel zu machen. War das dein größter Traum als Fußballprofi, einmal das Nationalmannschaftstrikot zu tragen?
Boah, eigentlich nicht. So blöd, wie das jetzt klingt. Weil ich glaube, das ist immer so das i-Tüpfelchen, was noch dazu kommt. Klar, ist das eine Riesenehre und in dem Moment denkt man sich, hey, warum wäre ich jetzt nicht nominiert oder was ist, wenn man sich so weit fühlt oder dem gewachsen fühlt. Aber es war jetzt nie so, dass ich meine Motivation daraus gezogen habe, in die Nationalmannschaft zu kommen. Sondern ich wollte einfach mit Schalke die Spiele gewinnen. Und wenn man mal ehrlich ist, klar, ey, national, den Adler auf der Brust, die deutsche Nationalhymne davor zu singen, pff, richtig geil. Aber so das Steigerlied ist auch nicht so schlecht.
Und das ist auch. Da können wir dir zustimmen.
Definitiv. Würde ich so unterschreiben. Ja. Aber ich sag mal so, ich fand immer so, zu sehen, dass jemand Nationalspieler ist, steigert ja auch den Wert des Spielers irgendwo, ne? Und vielleicht aus dem Aspekt wäre das ja nochmal was gewesen. Wobei du ja eigentlich sagst, du hast ja bei deinem Traumverein eigentlich gespielt.
Ja, klar hatte ich auch Angebote von anderen Vereinen zu der Zeit. Oder Interesse. Damals war das Neapel oder Everton. Oh. Muss man aber mal sagen, also bloß einer, ne? Aber wir waren Schalke, Champions League, international gespielt. Da machst du so einen Wechsel nicht. Also da muss man auch mal sagen, wo wir da damals zu der Zeit waren. Klar kann man sagen, hey, weil man ja mal aus der Jetztform das betrachtet. Wieso hast du das nicht gemacht? Nee, damals gab es nicht viele Vereine, die größer waren wie wir und besser waren. Deswegen kam so ein Wechsel oder sowas niemals für mich in Frage.
Wie ist das denn bei so einem Wechsel jetzt mal einfach? Also ne, du sagst ja jetzt, Everton, Neapel hat angeklopft. Klopfen die dann bei dir direkt an? Klopfen die erst beim Verein an, über deinen Berater? Wie läuft sowas? Hast du dann viel Mitspracherecht? Kannst du sagen, ja, ich mach's, nein, ich mach's nicht? Entscheidet da dein Berater? Wie funktioniert sowas?
Ja, also die Anfrage kommt beim Verein und dann ist der Berater quasi der Mittelsmann. So, ne? Und ich weiß ja auch, dass die Berater immer so einen verruchenden Ruf haben oder so.
Ne? Genau. Ja, eindeutig.
Ja, aber warum eigentlich? Ich glaube einfach, also der Berater ist ja, er berät dich ja. Er ist wie ein Unternehmensberater. Was machen Unternehmensberater oder was macht ein Notar?
Ja,
so, absolut. Ja. Aber ich kann jetzt von mir sprechen, mein Berater, ich stehe im engen Kontakt mit dem, der berät mich, der gibt mir eine neutrale Meinung, der ist für mich da, der unterstützt mich. Gut, dass wir das gerade ansprechen und da gerade drauf kommen. Mein Berater ist ja auch durch Schalke durch die Hölle gegangen, da wurde gesagt, hey,
oh ja,
was ist da los oder der soll den Berater wechseln. Auf gar keinen Fall. Bloß mal um kurz die Geschichte. Mein Berater hat ein einziges Mal was gesagt im Interview. Ein einziges Mal. Und er hat gesagt, so wie mit Ralf Fährmann umgegangen wird, ist, also er hat das gesagt, ich würde das nicht sagen, einer Schalke-Legende nicht würdig. So, also Legende mag ich selbst nicht so gerne in den Mund nehmen. Das Jahr zuvor, mir wurden psychische Probleme angedichtet, Kuchengeldgeschichte, ich sollte DFB-Pokal spielen, es wurde mir in der Sommerpause hatte ich mich verletzt, da wurde erzählt, ich wäre rotzevoll auf Mallorca beim Joggen umgefallen. So, das wird den Journalisten erzählt, mein Berater weiß das alles, wir haben nichts gesagt. Dann wird noch erzählt, im Nachhinein gegangen, kommt ja auch noch, ich wäre ein Maulwurf, ich würde irgendwas, gab es mal eine Zeitung, die mal positiv über mich berichtet hat? Keine einzige. Also wenn du Internas gibst, dann willst du ja auch was zurückhaben. Bei mir nie der Fall gewesen. Mein Berater hat ein einziges Mal was gesagt und ich bin ihm dankbar, dass er mal was gesagt hat, weil er war der Einzige, der für mich gerade stande. Also ich will jetzt kein,
bestimmt.
Keiner der Internas hat gar nichts, aber, oder auch diese Zeit, Nationalmannschaft. Bei Schalke ist das ja so, da ist es nicht so, dass der Verein hinter dir steht und sagt, hey, wir unterstützen dich, wir helfen dich oder der muss in die Nationalmannschaft. Das gab es nicht. So du oder die. Und mein Berater war der Einzige, und der weiß ja, was hinter meinem Rücken alles abgelaufen ist. Und das war der Einzige, der gesagt hat, hey, das ist es. Und ich, um jetzt mal zurückzukommen, ich bin froh, dass ich meinen Berater habe. Und er ist ein echt absoluter Fachmann, Topmann in jeglicher Hinsicht. Und ich glaube, dass es immer auf die Berater so einen schlechten Ruf haben, weil einfach viel erzählt wird oder sie dargestellt werden, dass sie die Spieler wegbringen vom Verein. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Sondern es ist ja bloß, er vermittelt ja und er sagt, das und das ist der Fall, aber am Ende entscheidet immer der Spieler und auch das, was du gesagt hast. Ich, sie sagt, wir sind nicht in Amerika, in der im American Football, wo die Vereine entscheiden. Ja. Du kannst entscheiden, ob du es machst oder nicht. Das liegt einzig und allein an dir. Du gibst deine Unterschrift bei dem Vertrag oder Auflösungsvertrag und alles andere. Und es kam nie die Situation, dass mein Berater gesagt hat, das musst du machen, das musst du machen. Und er hat gesagt, hey, aus meiner Sicht würde ich das und das machen. Wie denkst du, was sind deine Gedankengänge? Und wir haben einfach zusammen einen Dialog gehabt und sind dann manchmal zu dem Ergebnis gekommen. Und man muss ja auch nochmal gucken. Ich habe es jetzt schon oft gesagt, emotionalster Fall der Welt. Ey, was auf dich einprasselt. Es ist so schwer, manchmal eine neutrale Sicht auf die Dinge zu haben. Weil du bist so fokussiert, du siehst nur und dann hast du ja auch dein eigenes Ego, was am Kämpfen ist. Aber er ist halt in der Rolle, dich immer wieder zurückzubringen. Und es geht auch nochmal weiter, will ich nicht zu weit ausholen. Es ist ja auch ein total beschissenes Gefühl, wenn du zu deinem Chef gehst und mit dem verhandelst auf einmal, den du dann vielleicht die nächsten Tage noch siehst. Deswegen ist das doch besser, wenn das eine neutrale Person macht, ein Außenstehender macht und die können sich handeln, die können sich die Köpfe einschlagen, aber da bist du fein raus und hast damit nichts zu tun und du kannst dich einfach auf deinen Job konzentrieren.
Und genau das ist es ja. Ne? Und wenn du das aus der Sicht so siehst, ne, ich habe natürlich auch einen Arbeitgeber und würde ich sofort unterschreiben. Ne? Ich habe auch einen Job zu erledigen und ich glaube, du hast als Profifußballer oder ihr jetzt allgemein gesprochen, auch viel zu tun, ja, du hast gesagt, viele Emotionen, die ihr steuern müsst, viel, was da von der Außenwelt auf euch einprasselt. Und aus der Sicht, klar, würde ich genau so unterschreiben, wie du das gesagt hast, ne, dass du da jemanden brauchst, der da irgendwo auch eine Guideline hat, eine vernünftige.
Es kommt da, wenn ich mal ergänzend noch was dazu sagen kann. Wir reden mittlerweile über Transfers, 18 Jahre, 20 Jahre. Jetzt zum Beispiel mein Fall. Meine Mama, ganz normale Sekretärin, hatte einen Zweitjob noch, damit ich mir und mein Bruder die Torwarthandschuhe, mein Papa war Maurer, ne? Du kommst aber, wir sind bei Rudi Assauer, wir wussten gar nicht, wir machen hier so. So, und 4 Jahre später hast du einen Profivertrag. Wie, du kennst dich da gar nicht aus in dem Geschäft und du brauchst eine neutrale Meinung. Die meisten Menschen, die haben 20, 30 Jahre Berufserfahrung und können dann allein in so ein Gespräch mal gehen. Mit 18 Jahren keine Chance. Dein Charakter ist ja noch nicht mal ausgereift. Also, du hast ja Charaktersprünge 7, 14, 21, 18. Das heißt, man sagt so, um die 30 ist dein Charakter ausgereift und wird sich nicht mal viel ändern in deinem Leben. Mit 18 keine Chance. Transfers, mittlerweile Jugendtransfers mit 14. Also wie sollst du das ohne Berater schaffen, wenn nicht dein Vater selbst mal Profi war oder in dem Geschäft ist oder Unternehmensführer ist. Aber also ich glaube, da kann ich jetzt für uns hier sprechen, wir jetzt hier sitzen. Wir sind alles nur normale Jungs.
Absolut.
Und in so einem Haifischbecken brauchst du einfach jemanden, der dir hilft.
Definitiv.
Ja. Und es geht ja nur weiter. Also ich will mir jetzt gar nicht in Rage reden, aber einfach mal, weil es mir so auf dem Herzen liegt, wie wichtig ein Berater für einen Spieler ist und dass ich es schade finde, dass sie so einen Ruf haben. Wie versicherst du dich? Wie stellst du dein Vermögen auf? Es sind ja Kontakte, die er dir gibt. Es gibt Leitfäden, die er dir gibt. Und er hilft dir ja. Aber ich kann nur von meinem Berater sprechen. Es zwingt dich keiner. Das, mach das, mach das. Angebote, das, das würde ich machen. Oder wenn ich was habe, frage ich ihn, hey, wie siehst du das? Er gibt mir sein Angebot. Er hat so viele Jahre Erfahrung. Also ich wäre ja blöd, wenn ich ihn fragen würde, ne?
Hundertprozentig. Ja. Und ich vor allem, ich fühle da gerade auch echt deinen Punkt, so mit diesem Vermögen umzugehen, ne? Weil, wie du sagst, ja, ist ja tatsächlich so, ne? Du kommst aus einer Jugendmannschaft mit 16, 17, 18, kriegst auf einmal den ersten Vertrag, ne, zur Unterschrift hingelegt, und da steht dann drin, ja, du verdienst jetzt ab jetzt 1 bis 2 Millionen. Ja, was machst du dann? Ja, dann gehst du zuerst erstmal hin mit 18 Jahren, ne? Gehst wahrscheinlich in den nächstgelegenen Club, kaufst das größte Auto, holst dir die Dinge. Ne, aber da ist ja natürlich wichtig, dass da jemand zu deiner Seite steht, um dich für die Zukunft aufzustellen. Ne, weil das ist ja auch ein Fakt. Ne, bei Profisportlern ist ja der Zeithorizont, wo ihr diese Summen an Geld verdienen könnt, limitiert. Ne? So, bei einem Manuel Neuer jetzt, der ist schon fast 40, ne, der spielt immer noch. Aber ne, nichtsdestotrotz ist der Zeitraum limitiert. Und ich glaube, da ist definitiv wichtig, dass du da jemanden an deiner Seite hast, einen Profi.
100% ist ja so. Und natürlich ist vieles die Aufgabe der Eltern, aber ich glaube, wenn du aus dem normalen Verhältnis kommst, sind ja auch deine Eltern.
Ja, klar.
So kannst du ja nicht so.
Ja, klar. Ja?
Ich hab's dir ja gerade mal gesagt, wo wir noch nicht die Aufnahme hatten. Bei meinen Eltern war es ja genau das Gegenteil wie bei dir. Ich sollte nach Leverkusen gehen und meine Mutter hat gesagt, ey, du bist 12 Jahre alt, machen wir nicht. Die Chance wird irgendwann nochmal kommen. Kam bei mir in dem Falle jetzt nicht, aber das, was du sagst, du hast Eltern, die sind normal, die kommen nicht aus diesem Business, die wissen nicht, das ist once in a lifetime. Was ich wirklich interessant finde, ist, dass du explizit sagst, du wirst beraten und der Spieler entscheidet. Weil das ist nämlich, glaube ich, auch der Punkt, den du genannt hast. Nach außen hin hat man oft das Gefühl, dass die Berater die Spieler woanders hinbringen wollen, ob es jetzt Kohle ist, ob es jetzt die Beraterhonorare sind. Und meistens heißt es dann immer, der Berater will, dass der Spieler ablösefrei wechselt, weil dann kann man noch mehr rausschlagen. Aber es ist ja wirklich mal interessant zu hören, wie sieht die Realität aus? Und das hast du ja jetzt, glaube ich, sehr deutlich und klar auf den Punkt gebracht.
Ja, es ist jetzt natürlich aber auch so, überall, wo natürlich Geld im Raum ist, ist ja nicht nur im Fußball so, gibt es natürlich auch viele schwarze Schafe, gar keine
Absolut,
Frage.
Absolut, klar.
Und es gibt welche, die das ausnutzen. Also ich will jetzt nicht hier jeden Spielerberater nach oben jubeln. Ich habe da auch sehr, sehr viel von Mitspielern mitbekommen, wo ich dann sage, boah, kenne ich so nicht, würde ich nicht so machen, empfehle ich dir nicht. Aber ich kann jetzt bloß von meiner Erfahrung mit meinem Spielerberater sprechen und die war einfach so. Und deswegen, ja, wie gesagt, bin ich froh, dass ich ihn hatte. Und ich finde es gut, dass wir das Thema angeschnitten haben, weil er wirklich ja auch richtig scheiße wegkam und viele Scheiße über den erzählt wurde. Ja, der Verein hat sich natürlich drüber gefreut. Schön mal weitergeschoben, ne? Wir haben damit nichts zu tun. Aber wie gesagt, also mit meinem Berater bin ich echt sehr glücklich, dass ich ihn hatte. Und ich glaube auch jetzt, über unsere Zeit hinaus, er war jetzt hier auch auf Mallorca, wir haben uns gesehen, also wir haben Kontakt. Und ich weiß, dass es nicht bloß daran lag, dass er mit mir Geld verdient hat.
Ja, jetzt hast du schon mal angesprochen, Vereine wie Everton haben bei dir angeklopft. Gehen wir einfach mal ganz raus aus Deutschland. Gibt es einen Top-Verein in Europa, wo du gesagt hättest, da hätte Ralf Fährmann wirklich gerne mal gespielt?
Ja, also es gibt einen Verein und es gibt einen Trainer.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ist ganz cool. Liverpool und Jürgen Klopp. Weil ich einfach, glaube ich, vom Typ her, Jürgen Klopp, ich lieb's einfach, wie er an der Außenlinie abgeht, welche Emotionen er mitbringt. Auch wenn man so mitbekommt, welches Team er um sich herum zusammenstellt. Das ist ja so die geballte Fachkompetenz schlechthin. Erstens ist es egal, welches Interview man sich von ihm hat, ist einfach geil.
Ne? Ja,
zuzuhören, man glaubt ihm alles.
Super.
So, wenn er sagt, spring aus dem Fenster, du würdest aus dem Fenster springen, weil er einfach so ein Typ ist, so ein Menschenfänger ist. Und weil er einfach das aber auch vorlebt. Und ich glaube, dass er ein Trainer ist, und das hat er in einem Interview schon mal gesagt, aber der meint das auch zu 100%. Er verpflichtet nur Spieler, die er wirklich liebt. Und er liebt seine Spieler und für die macht er alles. Er erwartet natürlich auch, dass sie alles für ihn machen, aber ist ja auch völlig legitim. Aber das ist so ein Typ, wo ich sage so, boah, wow, was für ein Trainer, was für ein Mensch, was für ein Typ. Einfach coole Socke.
Da muss man auch echt sagen, ne? Auch wenn er eine schwarz-gelbe Vergangenheit hatte, ist halt echt.
Ja, vor allem, was er erreicht hat über die letzten Jahre, da muss man ja wirklich mal honorieren. Ne?
Und ja, wann, auch wenn es die schwarz-gelben sind, aber wann kam er zu den Vereinen? Was hat er daraus gemacht?
Exakt, ja.
Liverpool, genau das Gleiche. Ja. Und der hat die einfach, guck mal, ich kriege Gänsehaut, der hat die nach oben geholt und auch, die Schwarz-Gelben haben ja auch viele Emotionen, muss man so sagen.
Ja.
Aber auch Liverpool, auch was für emotionale Clubs. Und die mal so eben zu handeln, das ist echt ganz, ganz hohe Kunst.
Und um das Ganze nochmal weiter zu spinnen, das ist ja aber auch nachhaltig, was er gemacht hat. Ne? So die Schwarz-Gelben,
sowohl
die
als auch, ja,
sind nach wie vor leider oben auf. Ne? Und Liverpool, ja, jetzt unter Arne Slot auch nach wie vor. Und das sind die Früchte definitiv von Jürgen Klopp. Ne? Und das ist nicht so ein One-Hit-Wonder gewesen, ja, die Meisterschaft gewinnen und dann wieder der Absturz, sondern das Ding ist nachhaltig.
Ja, und ich glaube halt, ja, wie du sagst, es hat ein geiles Fundament. Und ich hoffe, er begegnet mir jetzt nicht, aber Felix Magath hat ja eher mit Angst regiert. Weil da sind jetzt so viele Geschichten im Hinterraum.
Gab es die Medizinbälle wirklich?
Ja, nicht nur die, da gab es noch einige andere Sachen. Und wie gesagt, er hat das einfach aus Liebe und Leidenschaft und sowas aufgebaut. Und deswegen hat das einfach so viel Fundament. Ne?
Jetzt hatten wir gerade schon mal gesprochen. Dein erstes Spiel nach der Rückkehr aus Frankfurt, Supercup gegen die Schwarz-Gelben. Du hältst einen Elfmeter gegen Kevin Großkreuz. In dem Sinne ja ein Derby-Sieg, ist einer der Momente, die dir im Kopf geblieben sind. Wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, gibt es noch irgendwie 2, 3 Spiele oder Momente in deiner Karriere, wo du sagst, die werde ich nie wieder vergessen?
Also rein aus Torhüter-Sicht hatte ich mal so ein geisteskrankes Spiel. in Stuttgart, wo haben wir so gefühlt, also ich habe alles gehalten und dann haben wir einen Treffer gemacht mit Leroy. Ich weiß noch in der Kabine, wo André Breitenreiter damals gesagt hat, hey, Männer, auch wenn ihr uns nicht glaubt, die spielen uns zwar gerade an die Wand, aber wir gewinnen das Spiel, weil die haben jetzt schon so viel verballert. Wir können das nur noch gewinnen. Der liebe Fußball ist heute auf unserer Seite. Ja, und so war es dann auch. Das war echt so ein cooles Spiel aus Torwart-Sicht gesehen. Ein anderer Moment, der einfach so in mir auch noch drin ist, ist einfach Champions League in Bernabeu. Und das ist einfach so ein krankes Stadion. Und das ist so, ja, wir sind alles bloß Menschen. Mhm. Der kleine Ralle, der aus dem Osten kommt, ne, steht auf einmal im Bernabeu, steht am 5-Meter-Raum und Bernabeu ist wirklich, das ist so steil. Mhm. Du guckst hoch und denkst so, boah, das hört gar nicht auf, der Nacken tut dir schon wieder
steil. Das ist wie Kino erste
ja,
Reihe.
Ist wirklich, also das ist einfach brutal und das sind so die Momente, oder wenn du die Champions League-Hymne hörst, boah, einfach, ja, Fußballromantik, Fußball pur, so, ne?
Ja.
Einfach
geil. Da hast du gegen Ronaldo gespielt, ne?
Ja.
Wie ist der?
Ja, der ist neben Rodri übrigens mein eigentlicher Lieblingsspieler.
Passt ja gut zusammen. Richtig. Ja, da, also du musst ja sagen, wir haben gegen Madrid ja ein paar Mal gespielt, aber das war einfach, Ronaldo hat gespielt, Benzema, Bale.
Boah.
Und die sind einfach in der Mittellinie stehen geblieben. Weil hinten war Ramos, dann war Modric, dann war Groß, Varane war glaube ich auch noch zu der Zeit, einige vergessen.
Marcelo glaube ich auch.
Ja, ja. So. Und du weißt, Ramos, der Verrückte, gewinnt den Ball, gibt den, also ganz einfach gesagt, der gibt ihm zu Modric oder Groß und die haben so einen Fuß und dann stehen 3 Pfeile, 3 so Superstar in der Mittellinie, die bloß drauf warten, ne, den Ball dahin reingechippt zu bekommen. Ja, brutal. Und Cristiano, einfach ja, Mr. Aura, glaube ich.
Ne? Aura, ne, wahrscheinlich.
Ja. Und guck mal, der hat so viele Topstars neben sich oder super Topstars.
Ja, ja. Und sticht da so raus.
Sticht raus. Und ich weiß auch noch, ey, so einmal war eine Situation, da kommt eine Flanke und der Ball war eigentlich viel zu hoch und ich wollte schon so abgucken. Aber auf einmal ist er so hochgesprungen, dass er den Ball trotzdem noch geköpft hat.
Ja.
Weil er einfach so eine Maschine ist und so, ja, einfach über den Ding steht. Und wie wir es ja gerade gesagt haben, wenn du bei so vielen Topstars da nochmal hinausstichst, brutal. Und jetzt ist er, glaube ich, auch wieder der 4. Verein, wo er über 100 Tore geschossen hat.
Ja,
und so.
Ja, das ist absurd. Also,
ja, das ist ja kein Mensch mehr. Das ist ja Mensch
10.0.
Ja, richtig, richtig. Ja.
Jetzt nehme ich dich mal mit auf ein anderes Spiel. Bei den Schwarz-Gelben. Du gehst mit 4-0 Rückstand in die Halbzeit.
Boah, das Spiel, ne?
Wie konnte ich das vergessen gerade?
Das Spiel.
Dann gehst du in die Kabine und ich glaube, das Ergebnis kennt jeder. Nimm uns einfach mal mit, was ist das für eine Gefühlsachterbahn? Was sagt der Trainer in der Kabine, wenn du so da hinkommst und wie drehst du dieses Spiel am Ende des Tages?
Also, zum nächsten Mal muss ich sagen, Fußball ist Fußball. Und egal, ob das jetzt in der Bundesliga ist, in der Kreisliga ist, ist es überall gleich. In der Halbzeit, du kommst rein und normalerweise... Also ich fange vorne an. Okay. Wir sind ins Spiel gekommen, bub, so gefühlt, liegen 4-0 hinten.
Jeder Schuss war ja gefühlt drin. Ja. Also es war ja nicht so, dass Dortmund euch überrannt hat. Nein, es war einfach jeder Schuss war drin.
Da fragst du dich doch auch so.
Ne? Ja. Was ist hier gerade los? Und wir haben so gedacht, so, was ist jetzt los? Ich hatte noch im Hinterkopf dann, als ich in die Kabine gegangen bin, ich muss heute Abend ins Sportstudio.
Ach du Scheiße.
Ja, und Halbzeit liegst 4-0 hinten beim Derby. Was als Kapitän,
was willst du sagen?
Du, selbst wenn du beim Hallo sagen lächelst, wäre das schon zu viel gewesen. So
ich habe Magen-Darm, wäre der Beste gewesen.
Ja, aber du kannst, musst ja trotzdem Eier haben, du kannst jetzt nicht sagen, ich absagen, so kurz vor Schluss. Ne? Ich so, ich war einfach sprachlos. Und dann so, du gehst in die Kabine rein und dann normalerweise, deswegen sage ich ja, Fußball ist alles gleich, du schreist rum, du trittst die Türe ein, du trittst gegen da, wo die Klamotten reinkommen, in den Kanister, du trittst vielleicht die Flaschen weg oder so. Aber wir waren alle so baff. Klar, haben vereinzelt ein paar Mal kurz rumgeschrien, aber irgendwie waren wir sprachlos. Und Domenico Tedesco kam dann auch. Und oft ist es so, dass der Trainer erstmal kurz in sein Trainerbüro geht, analysiert, weil es wird ja aufgenommen während des Spiels, das Video sehen, was machen wir? Und ich habe gedacht, okay, wenn er gleich rauskommt, also ich soll jetzt nicht abgedroschen klingen, aber der wird jetzt gleich gegen den Kanister treten, der wird jetzt hier eine Flasche rumwerfen, der wird uns zur Sau machen, der wird mich anschreien, warum ich 4 Tore reingelassen habe, der wird den Stürmer anschreien, dass der nicht presst. Oh, gleich ist Hölle, kleine italienische Tornado geht hier. Und er kam so rein, also das wäre so vom Gefühl her, aus dem Fuß, ihr wisst ja, wenn der 4-0 hinten, also, glaube ich, ne?
Jeder kennt's, klar.
Ja. Und er kommt rein, sagt nichts, geht um den Tisch, hockt sich hin. Das war so eine, hey, was ist denn jetzt los? So, ja. Ne? Und ich glaube, dass er einfach so ruhig war und gesagt hat, hey, Männer, vergesst, was war. Wir können das nicht mehr ändern. Und ist so in uns gekommen. Und das, mit dieser Ruhe hat er uns abgeholt, dass wir irgendwie gesagt haben, okay, wir gehen raus und versuchen jetzt einfach nur mal das Beste. Ist jetzt nicht so, dass wir sagen, komm, wir lassen uns jetzt nicht abschlachten, sondern hey, wir versuchen, irgendwie geht da noch was. Mal gucken, lass uns 1-2 Tore machen, mal gucken, was passiert. Und dann ist die zweite Halbzeit, wir sind ja wirklich komplett anders aufgetreten. Ich glaube aber auch, dass Dortmund gedacht hat, Beo, 1-2 Dinger noch oder wir spielen
ganz
locker runter, ne?
Klar. Zu Hause 4-0.
Da gab es ja eine Szene, wo du auch involviert warst. Das war die Szene, wo Aubameyang knapp neben dem Tor, wo du den Ball so leicht verstolpert hattest.
Ja, und so gefühlt. Und ja, aber das ist so, ich glaube, ich habe die ein bisschen gelockt.
Also können wir jetzt festhalten, Ralf Fährmann gibt zu, ich dass 4-4 ist Initiator Ralf Fährmann
gewesen. Spaß. Aber ich glaube, die haben einfach gedacht, es läuft jetzt alles. Ja. Und auf einmal, wir machen ein Tor, 2 Tor. Dann waren sie ja ganz verunsichert geworden und haben auf einmal gemerkt, ey, fuck, was geht denn jetzt? 3. Tor, ey, 4. Tor.
Boah, das Ding von Aldo.
Ey, mit seinem Schädel, ne?
Aber auch Caligiuri, der, glaube ich, in jedem Derby getroffen hat. Ich glaube, es gibt kein Derby, wo der kein Tor gemacht hat.
Wahnsinn, ne? Ja, aber auch Burgstaller, dem Kopfball noch und so. Du hast gemerkt, wie sie unsicher werden und das Stadion, ey, ganz ruhig auf einmal. Und nächstes Mal, Derby, da geht's schon zur Sache, da fliegen nicht nur Feuerzeuge. Auf einmal hinter meinem Tor. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich beim Abschluss, dass kein Feuerzeug geflogen ist, weil die so sprachlos waren. Also fliegt alles, wirklich alles. Und ey, und dadurch haben wir gemerkt, ey, hier geht was. Und ich glaube, weiß ja auch jeder, wenn das eine Minute, 2 Minuten länger gegangen wäre, wir hätten das Ding sogar noch gewonnen.
Ja. Und ich glaube, der Schiedsrichter hat auch, da war ja eine Verletzungssituation gewesen von Sokratis an der Außenlinie, die ungefähr 2 Minuten ging. Das hat er alles gar nicht nachspielen lassen. Ich glaube, der wusste, wenn ich das Ding hier noch 1-2 Minuten laufen lasse, dann brennt das Stadion ab.
Mag sein, kann sein, ja. Also das war ja wirklich, das war ja geisteskrank. Und auch, ich finde auch nochmal im Nachhinein, hey, wie viele das Stadion verlassen haben, wie viele im Urlaub waren, Fernseher ausgeschaltet haben und dann sich gewundert haben, hey, was ist denn da noch passiert? Ne? Also das war schon ein brutales Spiel, echt.
Was macht das mit der Mannschaft dann? Wenn nach dem Spiel so, was sind das für Gefühle, wenn du dann 4-0 im Derby drehst?
Ja, also ich glaube, ist ja auch total absurd eigentlich, dass wir, gibt's ja glaube ich T-Shirt, Derby-Sieger, 4-4.
Ja, genau. Ja.
Wie passt das so zusammen? Aber ist ja gefühlt wie ein Sieg gewesen. Und einfach so wieder aufzustehen und einfach, du bist ja so voller Euphorie, ist ja nicht so, dass du ein 1-2, du hast ein 4-0 aufgeholt. Ja. Also brutal. Und wie gesagt, die Jungs waren feiern in Düsseldorf dann, schöner Mannschaftsabend. Ich kam dann direkt vom Sportstudio dahin und wir haben es uns gut gehen lassen.
Jawohl, so ist richtig. Ja. Ist der Druck von Wettbewerb zu Wettbewerb gleich? Also ich sag mal jetzt, du hast die Bundesliga, du hast seinerzeit noch Champions League gehabt, du hast den DFB-Pokal, wo du ja tendenziell erstmal gegen kleinere Mannschaften spielst, aber da ist ja bekanntermaßen ne, Gesetz des Pokals, wo du immer mal wieder gegen so kleine Mannschaften struggles. Würdest du sagen, da gibt's eine Abstufung, dass die Champions League der größte ist, wo du spielen kannst, ne, vom Druck her? Wie ist das? Nimm uns da mal mit.
Boah, ist ganz schwierig, weil ich glaube, ganz, ganz viele Faktoren da auch mitspielen. Zu unserer glorreichen Zeit mit Schalke waren zum Beispiel Spiele in der Bundesliga, also als wir international noch regelmäßig gespielt haben, wir sind nach Freiburg gefahren, wir wussten, wir mussten gewinnen, wir haben gewonnen, nach Hause gefahren. Wir haben uns nicht mal gefreut für die Siege, weil das einfach Normalität war. Dann gab es aber auch eine Zeit wiederum, da war die Bundesliga, wir haben gekämpft, um irgendwie einen Punkt zu holen. Das heißt, da ist der Druck auch richtig krass. Und ich glaube, dass der Druck gegen den Abstieg, du musst, ist immer kacke. Und da ist der Druck richtig groß. Es gibt zum Beispiel Euroleague-Spiele, da haben wir ja mit der B11 gespielt, weil wir wussten, der Gegner ist nicht so stark, wir schonen die für die Bundesliga, gehst du natürlich auch entspannt daran. Klar, wenn du jetzt weißt, ey, Champions League, wie vorhin angesprochen, Bernabeu, Stamford Bridge, Topstars, da will jeder spielen, aber da bist du voller Vorfreude, weil auch keiner was von dir erwartet. Also ich glaube, der größte Druck ist wirklich Abstiegskampf, wenn du gewinnen musst. Und sag mal ehrlich, als Spieler, natürlich ist es auch Druck, ob du in die Champions League kommst oder Euroleague kommst. Aber das ist ja alles jammern auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also der größte Druck ist, glaube ich, bei Abstiegskampfspielen, wo du echt gewinnen musst. Und wenn du dann noch weißt, hey, ist gerade David gegen Goliath, weil der Gegner, der kommt, ist viel, viel besser wie du.
Mhm. Ja, krass, weil ich habe gedacht, so als außenstehende Person ist Champions League nochmal eine Nummer drüber. Ne? Klar, du berechtigterweise sagst du, das kommt ja auch mal auf die Situation an. Ne? Wenn du vor einem K.O.-Spiel in der Champions League spielst, ist wahrscheinlich der Druck höher, ne, als wenn du am Wochenende in Freiburg, Hoffenheim oder wo auch immer spielst, wenn du in einer komfortablen Situation in der Bundesliga bist. Aber ich sag mal so, ich habe mich immer dienstags, mittwochs drauf gefreut, wenn ihr in der Champions League gespielt habt. Ne? Dann kannst du schön 20.45 Uhr den Fernseher anmachen, ins Stadion gehen, wie auch immer. Das war immer was Besonderes.
Ja,
ne?
Voll. Absolut. Also ich selbst als Spieler ist das ja so geil. Du fliegst vorher hin, das Abschlusstraining ist in dem Stadion bei einem Auswärtsspiel. Ey, du kriegst dann die Videos, wie die Ultras in der Stadt einmarschiert sind. Manchmal hörst du die sogar. Dann bist du im Stadion. Das ist ja auch so blöd, wie das jetzt klingt, aber spielst du in Spanien, hast du aber einen ganz anderen Rasen. Spielst du in der Türkei, einen ganz anderen Rasen. England, ganz anderer Rasen. Alles ist anders. Du hast auf einmal keinen... Der Brustsponsor auf den Trainingssachen ist weg, weil das nur von der Champions League ist oder von der UEFA. Ist aber eine ganz, ganz andere Atmosphäre und ist einfach echt geil. Aber ich habe das zumindest immer so empfunden, das war einfach nur Genuss pur, ankommen, genießen und einfach in Anführungsstrichen Spaß haben. Natürlich ist da auch Druck dabei, aber du hast ja jetzt nicht so viel zu verlieren, wie jetzt, ja, wie vorhin angesprochen, Bundesliga-Abstiegskampf.
Mhm. Meine Frage, die mich interessieren würde, du hast ja gerade vom Bernabeu gesprochen. Was war so das geilste Stadion, in dem du gespielt hast? Ausgenommen jetzt die Arena. Das ist natürlich das schönste Stadion der Welt.
Selbstverständlich.
Nee, ich muss sagen, Bernabeu war krass. Mhm. Aber auch die Stimmung bei Gala ist richtig krass. Galatasaray. Ja, ich glaube, das sind so die zwei krassesten Stadien. Allgemein, als ich jetzt das Jahr auch in England war, war ich natürlich Old Trafford gesehen, Anfield Road gesehen. Aber Bernabeu und ja, Gala war schon das Krasseste.
Jetzt haben dich in deiner ganzen Karriere viele Trainer, Mitspieler, Betreuer begleitet. Gibt's bestimmte Personen oder besondere Personen, die für dich extrem wichtig waren, die dich begleitet haben, die auch sehr viel Impact in deiner Karriere hatten?
Ja, klar. Also ich muss auch ein bisschen schmunzeln gerade, als du das gesagt hast, weil ich weiß manchmal gar nicht, mit wem ich zu welcher Zeit gespielt habe, welcher Trainer gerade war, weil so viele waren.
Das wissen wir auch nicht, wenn wir es googeln. Wenn wir es nicht googeln, wissen wir es auch nicht.
Wir mussten auch recherchieren. Also.
Ja.
Aber es gibt so, ja, drei, sag ich mal, die drei prägendsten Trainer. Christoph Daum bei Frankfurt.
Hätte ich nicht mitgerechnet, ja. Muss ich sagen.
Brutaler Mensch, vor seiner Zeit gewesen, total modern gewesen. Auch ein richtig cooler Mensch, der sich auch den Spieler als Menschen angesehen hat, nicht bloß als Fußballer. Also, wow, Wahnsinnsmensch. André Breitenreiter, der mich unterstützt hat, sage ich mal, in der Zeit, wo ich auch mein größtes Hoch hatte, weil ich weiß, dass er einfach gesagt hat, hey Ralf, spiel. Wenn du dir einen reinhaust, egal, ich stehe hinter dir, spiel, mach dein Ding. Ich vertraue dir, mach dein Ding. Taktisch gesehen, von dem ich am meisten mitbekommen habe, Domenico Tedesco. Weil er wirklich taktisch uns Spieler oder jeden Einzelnen besser gemacht hat und einfach uns auch den Fußball, so blöd wie das jetzt klingt, ganz einfach erklärt hat und viele Dinge auf einmal Sinn gemacht haben, wo man sich selbst gefragt hat, ey, wieso bin ich als Fußballer da nicht schon eher drauf gekommen? So, ne?
Jetzt hast du es ja selber auch schon wieder mit einem Schmunzeln irgendwo erwähnt. Schalke hat in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie viele Trainer es waren, aber wirklich viele Trainer verschlissen. Wie sieht man das als Mannschaft? Man kennt es selber ja vom Fußball, Dinge müssen sich entwickeln, Dinge kosten Zeit. Jetzt gibt's natürlich Momente, wo du siehst, okay, der Trainer passt wirklich gar nicht. Da muss man die Reißleine ziehen. Dann gibt's aber auch wieder Trainer, wo man sagt, hätte man dem vielleicht noch ein, zwei Monate mehr gegeben, dann wäre dieser Funke übergesprungen. Wie ist das in der Mannschaft, wenn vor allem so viele und ständige Trainerwechsel kommen? Wie nimmt man das auf und wie ist das, was macht das mit dem Mannschaftsgefüge vor allem?
Also, boah ja, ist eine schwierige und sehr, sehr tiefgründige Frage, weil es, glaube ich, sehr, sehr viele Punkte und Aspekte gibt. Ich denke, es kommt nie ohne Grund zu einer Trainerentlassung, muss man mal so sagen. Aber ich glaube, es ist, oder was ganz, ganz wichtig ist, dass es einen Plan gibt, welche Spieler will man haben, welchen Fußball will man spielen. Und wenn du weißt, welchen Fußball du spielen willst, dann holst du dir die Spieler dazu. Auch wenn ich jetzt ein bisschen aushole, aber das finde ich auch wichtig, weil es hieß ja immer oft so, hey, der und der Spieler, wieso funktioniert der bei uns nicht? Aber bei anderen Vereinen funktioniert der bei uns wieder nicht. Ja, aber wenn du jetzt einen Spieler holst, der im 4-3-3 spielt in seinem Verein, der kommt auf einmal zu uns und soll in der Fünferkette spielen, ja, oder in der Viererkette. Also eine ganz, ganz andere Rolle, ganz anderes System. Funktioniert das nicht? Nicht so einfach. Wenn du dann auch einen Spieler holst, den nicht schützt, sondern einfach gar nichts machst. Ich finde, das beste Beispiel ist immer so ein bisschen Uli Hoeneß. Man kann ihn mögen oder nicht, aber der ist mit seinem Kopf durch die Wand gegangen. Ja. Der hat Jungs unterstützt, der hat mal das gesagt, was unangenehm ist, aber was wichtig war für den Erfolg. Und so einen brauchst du auch hinter dir. Hatten wir jetzt auch nicht so in der Vergangenheit, muss man mal so sagen. Ne? Und wenn du dann noch weitergehst, Spieler, anderes System, funktioniert nicht, aber wird am Anfang hochgepriesen, auch vom Verein, der Top-Spieler, der Top. Die Erwartungshaltung ist natürlich auch riesig. Also es ist ein Konstrukt, das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und ich finde, viele Trainer waren vielleicht echt richtig gut, aber in diesem ganzen Konstrukt ist es schwer zu funktionieren. Und sobald dann mal das erste Mal was dagegen, also wir hatten ja viele Trainer, ich mag das, wenn die Engländer sagen, die haben Manager. Und der Top, also der Trainer hat mehrere Leute um sich herum, die er dirigiert. Seine Leute. Wenn du natürlich aber als Trainer mit einem Co-Trainer kommst jo. Und da in ein Gefüge reinkommst, schwer. Musst du dich erstmal wohlfinden. Du weißt nicht, wie ist der, was ist der, was ist das. Dann hast du auch auf einmal hörst du von dem Aufsichtsrat, dann hörst du von dem, du weißt gar nicht, was ist, Schalke ist so groß. Sich da erstmal zurechtzufinden, braucht seine Zeit. Da brauchst du Säulen, da brauchst du eine Stärke. Dann die Mannschaft zu verstehen. Du hast dann bloß ein Jahr Zeit. Oder nicht mal ein Jahr. Du musst sofort funktionieren. Du kannst deine Philosophie gar nicht rüberbringen. Ja. Du kennst die Spieler gar nicht. Vielleicht kannst du deine Wunschspieler gar nicht holen. Oder es ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen glaube ich, wenn man etwas aufbauen will, beste Beispiel Jürgen Klopp, auch wenn das natürlich das Paradebeispiel ist, es braucht seine Zeit. Und es braucht eine Zusammenarbeit von allen. Unterstützung von allen. Rückgrat von allen. Und nicht das. Also nicht wie eine Fahne im Wind. Mal gehen wir so. Klarer Plan, klare Struktur, klares Invest auch dafür und für sich selbst einfach sagen, hey, in jeder Position den Bestmöglichen und dann kann man was aufbauen und dann, glaube ich, werden auch Trainer länger geblieben. Aber bei uns war ein Neuanfang, neue Spieler. Dann hat mal der Vorstand die Spieler geholt, davon wusste der Trainer gar nichts. So, wie soll das funktionieren? Es wird ein Kader zusammengestellt ohne den Trainer oder der Kader wird schon zusammengestellt, dann kommt ein Trainer dazu. Ja. Oder dann ist umgekehrt, dann versucht der Trainer was zusammenzustellen, dann kommt ein neuer Kaderplaner dazu, da kommt ein neuer Vorstand dazu. Die haben wieder ihre Ideen, also ich glaube, es ist auch völlig legitim, dass du versuchst, deine Leute um dich herum zu schaden, dass natürlich. Du dich selbst sicher fühlst. Aber wenn du natürlich neue Personalien, wie soll das funktionieren? So, ne?
Das Problem ist, im Fußball hast du halt heutzutage keine Zeit mehr, um irgendwas groß zu entwickeln. Gerade so bei großen Vereinen wie Schalke, Hamburg oder wem auch immer, da musst du halt sofort funken. Ne?
Ich glaube, du hättest die Zeit, wenn du es klar kommunizierst und von außen steuerst. Wenn du aber natürlich sagst, bei jedem Transfer, das ist der Top-Transfer und der ist top und der ist top oder der Jugend, der ist top, dann baust du, wie ich das gerade schon erwähnt habe, so einen Druck auf, den kann der Spieler gar nicht gerecht werden. Das kann man jetzt auch nicht machen, aber sag da einfach gar nichts. Lass den Spieler erstmal ankommen, der soll sich entwickeln. Und dann von außen sagen, hey, auch ganz ehrlich, natürlich sagt man gerne den Schalke-Fans, ey, wir wollen in 2-3 Jahren wieder aufsteigen. Das wollen alle hören. Klar. Und weiß, die Fans unterstützen einen. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch mal unangenehme Sachen auszusprechen, die aber der Wahrheit entsprechen, um auch die Euphorie zu bremsen. So gut wie die Euphorie auch ist, aber du musst klar sagen, hey, geht momentan nicht. Und auch wenn wir es wollen, nein. Ich will jetzt gar nicht auf die aktuelle Situation, aber allgemein im Fußball, der Kader ist nicht gut genug. Auch wenn du weißt, der ist besser. Stapel doch erstmal tief. Ja. Und wenn es besser wird, ey, ist doch top. Aber natürlich, wenn du jetzt Kaderplaner bist, wenn du Chef-Scout bist, kannst du natürlich jetzt nicht sagen, wir holen jetzt mal, wir reden aber gar nicht über den. Du holst ihn natürlich auch und willst dich ja selbst profilieren und sagst, hey, das ist ein Top-Spieler, das ist ein Top, den habe ich geholt und so. Aber das meine ich ja, auf lange Sicht musst du gucken und nicht bloß das nächste Feuer löschen oder bis nächste Woche, bis nächsten Monat. Jahrelang Planung, arbeiten und zusammen.
Zu diesen Themen, welche Präsenz haben die Medien da? Ne, weil die Medien können ja viel steuern, ne, im positiven, aber auch allerdings, im negativen Sinne. Ne, du sagst ja auch, ne, es kommt immer mal wieder viel von außen. Ne, selbst wenn, ich sag mal, jetzt ein Verein sagt, hey, wir wollen gar nicht aufsteigen. Wenn die Medien in den Kader ein Aufstiegsteam interpretieren, können die ja den Bericht so schreiben, hey, Schalke ist eine Aufstiegsmannschaft oder Verein XY. Was haben die Medien dafür eine Präsenz und was kommt eigentlich an euch ran? Ich sag mal, Thema Google, ne, ist heute präsent, vor 20 Jahren vielleicht noch nicht so, aber ist heute präsent. Was passiert da?
Also die Medien haben ja jetzt nicht bloß im Fußball einfach einen brutalen Einfluss. Du musst, ist ja auch völlig normal, du schlägst die Zeitung auf, du liest was und die Erfahrung hat ja auch gezeigt, stimmt das oder stimmt das nicht, weißt du nicht, du liest, du glaubst. Deswegen liest du ja die Zeitung, du glaubst ja, was geschrieben wird. Deswegen haben die Medien brutalen Einfluss. Ich glaube aber trotzdem, auch wenn sie so, ist ja mittlerweile auch so mächtig sind, dass man irgendwann sagen muss, hey, bis hier und nicht weiter. Und dass dann auch von der Vereins, von den Chefetagen vorgegeben muss, hey, bis hier und nicht weiter. Und wenn du die Mannschaft stärkst, wenn du den Trainer stärkst und sagst, hey, das ist der Plan, so und so und nicht weiter. Aber wenn du dich natürlich versuchst, die ganze Zeit selbst zu feiern, selbst zu profilieren, funktioniert das nicht. Und dadurch bekommen die Medien natürlich immer mehr Macht. Die Macht der Medien, die wirst du nie ändern können. Aber du kannst ja selbst vorangehen und sagen, hey, so und so. Wenn ihr was anderes schreibt, dann schreibt. Wie ist man denn heutzutage vernetzt über Social Media? Es gibt ja so viele Kanäle. Und wenn du deine Meinung, deinen Weg vertrittst, ist doch egal, was die schreiben. Dann kannst du ja im Nachhinein sagen, oder am besten ist es zu ignorieren, aber am besten einfach sagen, hey, das stimmt nicht, wir haben das geschrieben, wir haben das gesagt. Das war unsere Meinung, Punkt.
Ja, ist ein guter Punkt.
Jetzt hast du viele Sachen angesprochen, auch viele Umbrüche. Von außen gesehen, als Fan, hat man ja jetzt, sag ich mal, Umbruch 17.0 gefühlt. Kann man wirklich von einem Umbruch sprechen, wenn man immer nur den Trainer und einzelne Spieler auswechselt? Weil das ist ja der Punkt, den du auch angesprochen hast. Ich wechsle den Trainer, der bringt ein Konzept mit. Dann ist gefühlt 5 Tage später der nächste Trainer da, der will ein anderes Konzept spielen. Dann kommen wieder neue Spieler dazu. Dann haben wir das Problem, was du ja auch angesprochen hast. Ich habe einen zusammengemixten, ich sag mal, Haufen in Anführungsstrichen, der auf 10 verschiedene Spielsysteme ausgelegt ist. Aber das, was jetzt gerade irgendwie gespielt werden soll, synergiert nicht. Ist ein Umbruch dann notwendig, dass es halt auch wirklich mal höher auch geht, so wie es dann im Endeffekt auch in einem richtigen Unternehmen wäre? Da sind ja auch Leute, die Werksleiter, Firmenleiter sind, wo man irgendwann sagt, ey Leute, ihr seid dafür verantwortlich und ihr müsst mal dafür den Kopf hinhalten. Es ist zu einfach gesagt, es sind die Leute, die da unten stehen. Und um die Frage ein bisschen zu erweitern, du hast ja auch gerade gesagt, die Medien sind so stark und hast Uli Hoeneß erwähnt, der dann immer mal wieder gesagt hat, ey, Ruhe jetzt, bis hier und nicht weiter. Und wenn ihr weiter gegen uns so schreibt, kriegt ihr ein Problem mit uns. War Rudi Assauer der Letzte, der das auf Schalke so gemacht hat? Und fehlt so einer wirklich bei so einem großen Verein?
Weil leider kein Stift dabei, um mir eine Frage aufzuschreiben.
Ich helfe dir auf die Sprünge, wenn du was vergessen hast.
Boah, da hast du aber echt einen rausgehauen. Yeah. War extrem lang.
Ja, war sowas von.
Also, ich fand Rudi Assauer war so einer, Clemens Tönnies war aber auch so einer. Auch wenn er vielleicht manchmal Sachen gesagt hat, die vielleicht fehl am Platz waren, aber er hat wenigstens Rückgrat gezeigt und wollte das Beste für den Verein. Ich weiß, dass er sehr umstritten ist, aber man muss ja trotzdem sagen, hey, er hat sich hingestellt. Auch wenn es unangenehm war, er stand da. Ja. Und er hat geholfen. Das andere ist, ich möchte jetzt gar nicht auf die aktuelle Situation und die aktuelle Strukturierung, über die Leute möchte ich gar nicht sprechen, weil die kenne ich nicht, mit denen habe ich nie zusammengearbeitet, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, wenn alle Entscheidungen von einem Gremium überschaut werden, das muss nochmal abgewirkt, das muss nochmal abgehakt werden oder das darf man machen, das darf man machen. Und ich glaube, dass es dann auch ein bisschen so weit ist, viele Köche verderben den Brei. Man muss einen Plan haben und den verfolgen. Und ich glaube, der Fisch stinkt auch immer vom Kopf an. Und es ist zu einfach zu sagen, der Torwart hat den Ball nicht gehalten, der Stürmer hat das nicht reingemacht, der Trainer hat den Falschen aufgestellt, der Sportmanager oder der, wie man den auch immer betitelt, wechselt ja auch immer so, schickt so ein bisschen, oder? der hat den und den Spieler geholt. Das und das war der Plan, aber das und das war, ich glaube, deswegen habe ich auch vor uns das so versucht zu betonen, gemeinsam, als Spaßmannschaft, wie gesagt, gemeinsam, nicht einsam. Ist ja, ja so. Ja. Weil am Ende des Tages, wenn du bloß dein machst, wenn du das machst, hey, und es ist doch scheißegal, ob ich persönlich jetzt im Rampenlicht stehe. Aber ich glaube, um nur auf die Psyche des Menschen, ist ein bisschen Habgier. Jeder steht gerne im Mittelpunkt, jeder will geliebt werden, jeder will Strahlkraft haben. Und ich glaube, dass in vielen Gremien, die dann auch auf einmal eine Position kommen, wo man Strahlkraft hat. Und das ist auch völlig normal, dass man das liebt, dass man das braucht. Aber ich glaube, manchmal wäre weniger mehr.
Okay. Jetzt hast du auch schon erwähnt, mit der neuen Vereinsführung hast du nichts zu tun, weil du die Leute nicht kennst. Wenn du jetzt von außen darauf betrachtest, als ich sage jetzt also, mal
sportliche.
Ja, genau, von der also, sportlichen Führung, genau.
Dann habe ich kennengelernt.
Aber bleiben wir bei der sportlichen Führung. Du bist ja jetzt quasi einer von uns. Kannst von außen drauf schauen, kannst es auch, sage ich mal, nüchtern betrachten. Wie siehst du die Verpflichtung Frank Baumann und jetzt auch in Kombination Trainer Miron Muslic?
Also nüchtern oder neutral werde ich es nie betrachten können, weil ich immer, oder? Also was ich sagen muss, ich finde, es ist sehr, sehr viel Ruhe eingekehrt. Ich finde die Berichterstattung oder auch wie man den Trainer dargestellt hat, sehr, sehr positiv bis jetzt. Auch schon in der Vorbereitung, die Ansprachen. Ich glaube, dass er eine Art hat, die die Jungs mitreißt, die sie mitbeflügelt, die auch einfach gut bei den Fans ankommt, weil er nahbar ist, greifbar ist, harter Hund, Kumpel ist, Kumpel und Malore ist, so ein bisschen. Ich glaube, dass er sich sehr, sehr gut ausdrücken kann in den Interviews. Er kommt gut an. Und ich glaube, dass er authentisch ist. Und ich glaube, dass so einer wirklich wichtig ist für Schalke, für die Fans, aber auch für die Mannschaft an sich. Und ich glaube, dass er mit Frank Baumann auch jemand hat, der wieder ruhig ist, der wieder im Hintergrund arbeitet und den Trainer machen lässt. Spannend wird es natürlich, wie Zimmermann mal 2-3 Spiele verliert oder wenn es nicht so ist. Wenn man es schafft, so positiv zu bleiben und trotzdem so dieses Kumpel und Maloch, die gemeinsam, nicht einsam, zu erhalten und dann keine Keile von außen dazwischen zu lassen, dann glaube ich, könnte eine Struktur entstehen, auf die man aufbauen kann. Die ersten Spiele sind jetzt schon richtig geil gelaufen. Ich will kein Spielverderber sein, auch wenn da noch viel, viel Entwicklungspotenzial ist, aber erstmal musst du die Punkte holen. Erstmal eine Sicherheit holen und dann eine spielerische Entwicklung langsam einführen. Und wenn das der Trainer schafft, mit seinem Sprachrohr, mit seiner coolen Art und Weise, wie er ist, kann das ein richtig geiler Trainer auf Schalke werden.
Jetzt haben wir viel über dich geredet, wir haben viel über deinen Verein gesprochen, über deine große Liebe. Du hast erwähnt, du wolltest damals immer Fußballprofi werden. Wolltest du schon immer Torwart werden?
Mir blieb nichts anderes übrig. Ne? Ich war der kleine, dicke Junge, der mit seinem großen Bruder gespielt hat. Also ich habe einen größeren Bruder, der war auch Torwart. Ich habe immer klar mit ihm immer gespielt, aber er ist fast 8 Jahre älter wie ich. Mhm. Da war ich immer der kleine Dicke. Und was machst du mit dem kleinen Dicken? Der geht ins Tor.
Und der andere wämmt's drauf.
Ja, genau. Und so war ich schon immer im Tor quasi.
Wir haben gerade mal gesprochen über gehaltene Elfmeter Kevin Großkreuz. 59 Elfmeter hast du in deiner Karriere gegen dich bekommen. Weißt du, wie viel du vereitelt hast?
Ich weiß nicht, wie viel, aber ich weiß, weil ich auch so ein Statistik-Junkie bin, dass das eigentlich eine ganz, ganz gute Quote ist, die ich habe.
Ja, es sind 16 Stück. Ja. Damit hast du 27% gehalten. Damit bist du im oberen Mittelfeld. Jetzt muss man aber dazu sagen, es stehen auch einige über dir, die erst, keine Ahnung, 5, 6, 7 Elfmeter gegen sich hatten. Also es ist definitiv eine sehr gute Quote. Und ich muss auch sagen, Elfmeter gegen Schalke mit dir im Tor haben mir oft ein gutes Gefühl gegeben.
Ja, danke, danke.
Aber wenn ich die langen Arme und die riesen Hände hier sehe, dann wundert mich nicht, dass hier 27% rumkommt.
Jetzt schmälere mal nicht meine Leistung.
Aber wenn du schon die langen Arme ansprichst, es gab mal einen Artikel. Ralf Fährmann hat sich am Torwart-Trikot die Ärmel abgeschnitten. Was hat er damit auf sich?
Ja, ist ja. Ich glaube, wenn sie nichts zu schreiben haben, dann schreiben sie irgendwas. Also ich habe die öfters mal abgeschnitten. Damals, also, das klingt schon wieder wie so ein Opa, hat mir noch diese riesen Ellenbogenpolster und den Torwart-Trikot drin. Oder das war
kenn lang, ich.
Ja, so dicker Stoff auch manchmal.
Ja.
Und wir als Fußballprofi oder der Bundesliga, wir sind ja verwöhnt. Wir haben einen super Rasen, da tut nichts weh. Da ist keine Asche, wo du dir die Ellbogen aufreißen kannst. Ey, und wieso nicht einfach kurzes Trikot? Und deswegen, es gab aber keine kurzen Trikots und deswegen habe ich das einfach abgeschnitten.
Das sah aber auch cool aus, muss man sagen.
Musstest du die bezahlen?
Glücklicherweise nicht.
Wie, wenn wir schon mal bezahlen ist, wenn ihr die Trikots tauscht, müsst ihr die bezahlen?
Also, zur glorreichen Zeit nicht. Jetzt wird natürlich an allen Ecken und Kanten gespart. Und hat man so ein gewisses Kontingent, was man benutzen darf und das andere muss man dann zahlen.
Okay, ich meine mich zu erinnern. Ich meine, du warst ja mal bei Meine Geschichte von Ricardo, kann das sein?
Ja, ja.
Da hast du gesagt, das beste Torwarttrikot, was du getauscht hast, war Peter Cech?
Ja, also Peter Cech auch. Ich muss sagen, ist jetzt schwer, weil da sind einige dabei. Casillas habe ich auch.
Boah, stimmt, ja.
Das ist stark.
Ja, Courtois habe ich auch. Alisson Becker auch. David de Gea auch.
Das sind die ganz oberen, die
Aber was auch richtig geil ist, ist ein Originaltrikot von der EM96 in England. Das war so auch die allererste, die ich so richtig live verfolgt habe, von Olli Reck. Und das war so dieses blaue Trikot an die Köpke
mit
damals.
Diesen,
ja, mit so, was aussieht wie so ein Surferanzug.
Yeah,
so,
ja.
Wo ich gedacht habe,
dieses Schildkrötenmuster da.
Ja, genau. Und er hat mir das geschenkt, als ich nach Frankfurt bin. Und dann noch so drauf geschrieben, alles Gute für deine Karriere, hat mir Spaß gemacht und so. Und das ist echt, wo ich sage, Alter. Also,
das ist schon was, auf jeden Fall.
Das ist eigentlich ein Ding fürs Museum, jetzt schon so. Ne? Die anderen vielleicht später irgendwann, aber das ist jetzt schon, ja.
Blöd ist nur, dass das Deutsche Fußballmuseum ja in Dortmund ist. Deshalb bring das bitte nicht dahin.
Mein erstes Torwart-Trikot, das orangene Jens Lehmann-Trikot.
Ja, guck mal.
Auch schönes Ding.
Also ich bin da auch so mehr oder weniger reingewachsen.
Original-Trikot auch von dir?
Nee, leider kein Original-Trikot. Okay. Das war das erste Trikot, was ich bekommen habe.
Ja, ja, geil. Ja.
Wenn Ralf Fährmann kein Torwart geworden wäre oder Fußballprofi, hattest du einen Plan B, auch wenn du damals schon gesagt hast, du wirst Fußballprofi sowieso?
Also wenn jetzt im Interview sitzen würden, dann würde ich sagen, ja, ich habe ja mein Fachabitur an der Gesamtschule Berger Feld gemacht. Und mein Bruder, das und das. Für mich gab es nichts anderes, für mich gab es nur den Fußball. Und ich habe wie so viele alles auf eine Karte gesetzt. Oder kannst ja vielleicht auch von dir gleich sprechen. Ich glaube, jeder, der in der Junioren-Bundesliga spielt, der hofft noch, dass er Bundesligaspieler wird. Und dann ist ja so, wirst du 18, 19, kristallisiert sich raus, okay, ich schaff's oder ich schaff's nicht. Viele gehen dann vielleicht aus der Bundesliga, also Junioren-Bundesliga, in die Regionalliga. So, und dann macht man ja nebenbei eine Ausbildung und kommt so in das normale Berufsleben ja quasi an. Ich hatte das Glück, dass ich ja mit 17 schon das erste Mal bei den Profis auf der Bank saß, mit 18 dann hochgezogen wurde und ich war schon immer Profi. Deswegen hat sich diese Frage für mich glücklicherweise noch nie gestellt. Und ich wirklich, also nicht mal ansatzweise wüsste ich, was aus mir geworden wäre. Rippenbrecher oder Aufräumer, Geldeintreiber, keine Ahnung.
Na gut, ich nimm's ja mit.
Ey, das ist so ein Torwart-Ding. Da habe ich dir gesagt, der hat mir auch die Rippe gebrochen. Ja, da könnt ihr euch hier alle zusammentun.
Ja, hier, ja. Das ist der nächste Torwart. Ja. Wir leben gefährlich. Hier
war nicht viel zu lachen. Nee.
Nein, ich kann ja, ne, wirklich, wie du sagst, aus meiner Erfahrung auch sagen, ich kenne es von damals, es war nicht so professionell wie bei dir. Und vielleicht hat das auch ein bisschen gefehlt am Ende, um dann diese letzten paar Prozent, die man halt braucht, weil es halt nur ein minimaler Prozentteil wird, gefehlt haben. Aber ich kenne es mit 5 bis 6 Mal die Woche bist du auf dem Fußballplatz. Du gibst alles auf, du gehst am Wochenende nicht feiern, du gehst nicht irgendwo trinken, du gehst nicht Party machen, du gehst nicht auf den Geburtstag. Und deine Freundin, die du damals hast, die fragt dich, ey, musst du 5, 6 Mal die Woche beim Fußball sein? Und da sagst du ja, weil ich will das halt. Es hat halt nicht gereicht. Jetzt aber sitzen wir trotzdem
sagen,
hier.
Aber es ist ja trotzdem, es kommt auch noch Glück dazu. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, die es vielleicht verdient hätten, die aber einfach richtig Scheiße an den Hacken hatten.
Das vielleicht hört so. Man ja oft, ne, dass viele richtig viel Talent haben, aber das Glück dann gefehlt hat.
Also es gibt vieles. Aber ich glaube, gerade in der Jugend musst du auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und es muss einfach passen. Und du musst ja auch mal gucken, keine Ahnung, von 15 bis 18, Junge zum Erwachsenen, welchen Entwicklungsschub man auch in dieser kurzen Zeit nimmt, also da zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, ist schon krass. Weil das ist ja in der Jugend, wo sich alles entscheidet. Und so eine Karriere, die geht dann von 18 bis 36, 40, je nachdem, oder 30, wie viele Jahre du da Zeit hast, um dann vielleicht nochmal das verlorene Talent aufzuholen, Pech aufzuholen, Verletzungen aufzuholen. Aber wenn in den ersten 3, 4 Jahren in der Jugend, schwierig. Deswegen Glück ist auf jeden Fall mit, glaube ich, das Wichtigste.
Jetzt hast du wirklich viele besondere Spiele gehabt. Gab es in deiner Karriere Gegenspieler, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich kann als Torwart ja auch nur sagen, es gibt ja viele Spieler, die stehen im Fünfer, die stehen dir auf die Füße. Du hast hier einen Ellbogen, du hast da einen Ellbogen, du hast da einen Tritt. Oder Spieler, wo du ganz genau weißt, die haben so einen ekelhaften Schuss, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ist dir da irgendeiner besonders in Erinnerung geblieben?
Also ich habe das Glück, dass ich ein bisschen größer bin mit meinen 1,97. Da hatte ich so physisch nicht so die Probleme. Nee, gibt's keinen. Ich weiß bloß noch damals, es gab eine Zeit, Max Kruse und Thomas Müller, die, glaube ich, 30 Elfmeter geschossen hatten und 30 verwandelt hatten. Und da wusstest du, okay, wenn die jetzt kommen, keine Chance. Und natürlich hast du ungern gegen Top-Mannschaften gespielt, die öfters mal gegen dich getroffen haben. Ob das jetzt Robert Lewandowski ist oder so. Aber es gab jetzt nie so den, wo ich gesagt habe, boah, bei dem habe ich so ein ungutes Gefühl im Bauch, wenn der heute wieder gegen mich spielt oder so. Aber ich glaube, da war ich auch so einfach mit dem Kopf durch die Wand und habe mir da, ich glaube, umgekehrt war es öfter so in der Fall. Wenn die Stürmer kamen, aber bei mir war das nicht so eigentlich.
Zeug von Selbstbewusstsein.
Ja, aber musst du auch haben.
Oder
so eine Statur und dann
Verrücktheit, keine Ahnung. Alles.
Da sind wir wieder beim Rippenbrechen.
Ja, stimmt.
Nimm uns gerne nochmal mit in die Kabine. Du hast gesagt, der beste Mitspieler, der das beste Paket mitgebracht hatte, war damals Jule. Wer bei euch von allen Mitspielern, die du hattest, war der lustigste Spieler, mit dem du zusammengespielt hast? Und wer war der beste Kabinen-DJ?
Schwierig. Ich glaube, da müsste ich einige Nächte drüber reden, weil es ja echt jede Menge Spieler waren, mit denen ich zusammengespielt habe. Ich glaube, allgemein sind die Südamerikaner schon immer echt lustig. Und auch damals, Jefferson Fafan war einfach lustig. Ich weiß auch noch so eine kleine Anekdote. Wir wissen ja, wie Jeff war. Man hat in den ersten 5 Minuten gesehen, okay, das Spiel wird überragend und das wird gar nicht so, ne? True, aber das war ja ein Spieler, dem hat man einfach alles verziehen. Und er war halt trotzdem eine richtig volle Socke neben dem Platz, so, ne? Aber wie gesagt, er war der Unterschiedsspieler, deswegen so, ne? Und ich war zusammen mit ihm verletzt, war mit der Reha und er hat wirklich immer mehrere Leute, wie so typisch Südamerikaner, um sich herum gehabt und hatte so eine Schiene, so eine Doncho-Schiene ums Knie gehabt und dann hat er sich einfach auf die Liege gesetzt, hat sein Kollege die Schiene ausgezogen, ihm die Hose ausgezogen, dann hat er sich hingelegt, hat sich behandeln lassen, was gesagt, habt ihr Hunger? Und die so, ja. Und ich so, okay. Halbe Stunde später kommt sein Kollege zurück, 10 Döner für alle.
Und dann, ist sagt das
er,
krank.
Dann sagt er, habe fertig, hat er seine Schiene wieder anziehen, das ist wieder abgehauen. Weißt du? Also der geil. Und der hat nur so Dinger gebracht. Und der war halt einfach, ja, einfach lustig. So, ne?
Aber und, wie du sagst, er war während des Spiels on point und hat den Unterschied gemacht.
War eine Länderspielpause, er kam von Peru zurück, ein bisschen Jetlag und wir waren in Mainz gespielt. Und da haben wir gesagt, Chef, wir schonen dich jetzt wegen Länderspielpause. Und er so, ich spiele. Der so, nee, wir schonen dich. Also nicht, die Trainer haben das gesagt.
Nee, ja, klar.
Wir liegen 2-0 hinten, 70. Minute. Jeff, du musst uns jetzt kurz retten. Jeff kommt rein. Ich glaube, er hat 1 gemacht, 2 vorbereitet, 3-2 gewonnen. So, und das war halt Jeff. Mhm. Er hat die Spieler einfach entschieden und war einfach eine Maschine.
Wie bei dem 1-0 gegen Leverkusen. oder ja, komplett durchtrippelt. 70 Meter, ja. Keine Ahnung.
Ja, war auch schnell Feld. Wie sonst was.
Ja, aber schnell, Abschluss war brutal. Dann hat er seinen dicken Arsch da mal reingestellt. Kein Spieler kann man den Ball. Das sah immer so einfach aus, weil er jetzt nicht so der Größte war, aber keiner kann man den Ball.
Und er war kein großer Freund von Felix Magath, glaube ich, ne?
Ja,
wenn klar. Man an das Kopfballtor oder gegen Wolfsburg dann denkt.
Aber auch Jeff, Freistoß vom Tor, ab 30 Meter, du wusstest, ja, 9 von 10 sind drin, gefühlt so, ne? Und das sind ja auch so, ja, einfach Spieler, für die man gerne ins Stadion geht, so, ne?
Geiler Zocker.
Absolut.
Mr. Kabinen-DJ?
Also am Anfang, als ich noch Profi war, gab es das noch gar nicht mit Musik. Das hat sich ja dann später so ein bisschen entwickelt. Und wir haben dann immer eine Playlist zusammengestellt. Ja. Also wir hatten jetzt nicht ein, klar, also wenn man, dann wollen die Südamerikaner, die haben ihre Musik.
Loco, Loco.
Ja, da hast du ein paar Afrikaner im Team, die wollen ihre Musik. Ne? Da hast du die Franzosen, die wollen ihre Musik. Manchmal muss man dann schon auf die Zähne beißen, deswegen ey, eine Playlist zusammen machen und fertig. So haben wir das meistens gehandelt.
Gut, dann bevor wir zum Ende kommen, gibt noch einen Weggefährten. Der hat auch noch eine kleine Nachricht für dich und der hat auch noch vor allem eine wichtige Frage an dich.
Ja. Ralle, grüße dich, der Kalle hier. Ich hoffe, dir geht's soweit gut und du hast viel Spaß beim Podcast. Und zwar kann ich mich zu unserer Zeit auf Schalke gut erinnern, dass du am Tag gefühlt so viel Kaffee getrunken hast wie ich Wasser. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob das immer noch so ist oder du da mittlerweile einen anderen Weg gefunden hast. Kannst ja mal Bescheid geben, gell? Liebe Grüße, viel Spaß euch noch und wir sehen uns. Haut rein, ciao, ciao.
Ja, geil. Also jetzt vor uns Basti, jetzt Kalli, komm einfach alte Gefühle wieder hoch, ne? Wie so ein altes Klassentreffen gefühlt. Cool. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, ich trinke immer noch Kaffee. Aber mein Geschmack hat sich jetzt ein bisschen entwickelt von normalen Filtermaschinen.
Ah, Siebträger. Ja, ja.
Und deswegen ist jetzt mehr Espresso statt normaler Filterkaffee, der da durchläuft. Aber ich muss sagen, morgens 3-4, nachmittags 2-3.
Schon immer noch drin. Boah, da steht, da schließe ich mich an.
Ich wollte gerade sagen.
Meine Quote. Das ist der erste, was ich mache, morgens aus dem Bett raus,
ja, Kaffeemaschine. Ja, ohne geht gar nicht, ne?
Ja. Muss man sagen. Ja, aber du trinkst noch so viel Bier dazu am Tag.
Ja, gut, der kommt auch noch dazu. Ich muss ja den Kaffee strecken, ne?
Und jetzt auf Mallorca trinke ich Espresso Martini.
jetzt darfst du, du darfst.
Nein, Spaß, aber ja. Ich glaube, Kaffee, aber ist nicht jeder kaffeesüchtig? So
nein, ich hasse Kaffee wie die Pest.
Ja?
Ja.
Also bist du auch kein Biertrinker?
Nein.
Was?
Ja, dann das ist dieser bittere Geschmack, das ist...
Wärst du jetzt kein Torwart, würde ich sagen,
ich wollte gerade sagen, aber ich glaube nicht, dass du Torwart warst. Nein, Spaß.
Nee, aber ich mache die ganzen Sachen nüchtern mit. Das macht die Sache nicht besser.
Also bist du der Fahrer quasi?
Immer.
Sind auch alle dankbar für.
Ja, klar.
Und der Aufpasser vor allem.
Ja.
Hast ja gehört, Rippenbrecher.
Richtig.
Ralle, jetzt wissen wir, du hast Berufliches und Privates so gut wie möglich versucht zu trennen. Nimm uns mal einfach mit, was ist Ralf Fährmann privat für ein Mensch und was sind deine Pläne für die Zukunft? Hast du überhaupt schon Pläne oder möchtest du jetzt erstmal das ganze Kapitel Fußball und vor allem Schalke sacken lassen? Wirst du dem Fußball treu bleiben? Gibt es schon irgendwelche Pläne für die Zukunft?
Ich glaube, es ist schwierig, den Menschen Ralf Fährmann so zu beschreiben, weil die meisten Menschen kennen mich ja bloß vom Spiel oder auf dem Trainingsplatz oder so. Und da bin ich ja mal ein bisschen emotional verrückt gewesen. Und privat bin ich eigentlich ganz anders. Also ich kann sehr, sehr ruhig sein, sehr, sehr zurückgezogen sein. Ich liebe es eh, meine Ruhe zu haben. Und ich denke, von mir kriegt man privat auch relativ wenig mit. Ich halte das mit meiner Frau gerne bedeckt. Wir wollen einfach unser normales Leben führen. Und das andere war mein Beruf. Jetzt merke ich es, okay, ich habe irgendwie auch mehr Lust zu teilen. Dann kommt der ein oder andere Spruch mal dazu. Ich beschäftige mich viel mit Psychologie. Ich beschäftige mich viel auch mit spirituellen Sachen, um einfach für mich auch zu wachsen, neue Dinge dazuzulernen. Und ich bin so ein Typ, bevor ich mir ein Urteil über was erlaube, will ich es erstmal ausprobiert haben. Weil ich glaube, wir Menschen neigen eh viel zu schnell dazu, irgendwelche Urteile zu machen, wo wir gar keine Ahnung davon haben.
Ja.
Und ich bin sehr, sehr wissbegierig und bilde mich sehr, sehr viel halt spirituell, psychologisch weiter. Lese auch mit meiner Frau sehr, sehr viele Bücher, machen auch Fortbildungen, auch so online. Ist ja jetzt mega cool. Muss ja keine Ausbildung mehr machen, sondern über Zoom-Calls, wöchentlich sowas. Von daher bin ich als Mensch eher, glaube ich, ein bisschen ruhiger, was viele gar nicht so denken würden. Wie meine Zukunft aussieht, weiß ich nicht. Ich habe alles offen gelassen. Ich will erstmal alles so ein bisschen verdauen, erstmal sacken lassen. Und ich habe vorhin schon gesagt, nach über 20 Jahren beim emotionalsten Verein braucht das, glaube ich, auch so seine Zeit.
Ja.
Ich weiß aber auch, dass ich den Fußball liebe. Ich weiß auch, dass ich gerne Torhütern oder anderen Jungs, Menschen weiterhelfen will. Das macht mir irgendwie Spaß, weil ich auch glaube, dass... ja, es reicht, wenn einer die Fehler macht und sie können ja auch von meinen Fehlern lernen oder profitieren und ja, mal gucken, wie sich das so entwickelt, aber wie gesagt, jetzt ist noch alles sehr, sehr frisch, alles sehr, sehr aufwühlend und ich glaube, ich brauche einfach noch ein bisschen meine Zeit, um ein bisschen runterzukommen und was dann passiert, Mal gucken. Vielleicht mache ich da bald eine Podcast oder so.
Spaß. Wir können ja in Kooperation führen.
Ja, Ralle, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, gerne.
Genau. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat uns gefreut, dass du die Zeit hattest.
War uns eine Ehre, wirklich. Also erster Podcast-Gast für die neue Rubrik.
Und nochmal, vielen lieben Dank, dass wir deine Zeit stehlen durften. Wir haben jetzt auch ein bisschen auf der Uhr. Wir danken dir recht herzlich dafür. Also wie gesagt, war uns eine Ehre, ne? Weil du hast ja Schalke geprägt und hast damit auch uns geprägt irgendwo. Und wirklich, vielen, vielen lieben Dank, dass du hier der erste Podcast-Gast bei uns warst.
Ja, gerne, gerne. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Ich glaube, habt ihr schon einen guten Weg jetzt hinter euch und das wird noch wird eine geile Zukunft auf euch zukommen. Ich drücke euch die Daumen auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Kevin, jetzt sag noch dein Satz, der muss jetzt noch kommen.
Guck mal, jetzt haben wir so viel geredet, jetzt habe ich den vergessen. Den darfst du heute ausführen.
Ich kann den nicht so wie du.
Also, folgt uns auf Social Media, auf diversen Kanälen, Instagram, Facebook, hört den Podcast, geht auf die Webseite, macht's gut und Glück auf.
Glück auf.
Glück auf. Glück auf.